Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 18. Oktober. Heute mit folgenden Themen: Neonazis versammeln sich zu Tausenden und die Behörden schauen zu. Warum die Konzerte am Wochenende im Toggenburg ungehindert über die Bühne gehen konnten. Saatgutkonzern Monsanto auf der Anklagebank. Ein symbolisches Tribunal wirft dem Agromulti Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Und Syngenta lobbyiert erfolgreich gegen Verbote von Paraquat. Das gefährliche Pestizid wird in vielen asiatischen Ländern weiterhin eingesetzt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Das neu eröffnete Aufnahmezentrum im italienischen Como ist schon fast ausgelastet. Ende September haben die Behörden am Stadtrand ein Containercamp eröffnet für rund 300 Flüchtlinge. 250 Personen sind nun schon dort, darunter sehr viele Minderjährige. Gestrandet sind sie in Como, weil die Schweizer Grenzwächter Flüchtlinge an der Südgrenze systematisch zurückweisen. Alleine die letzte Woche waren es laut Grenzwachtkorps rund 620 Flüchtlinge. Laut Gesetz wären sie dazu nicht befugt, kritisieren Nichtregierungsorganisationen, während Bundesrat Ueli Maurer das Vorgehen der Grenzwächter weiterhin verteidigt. Zahlbare Mieten für alle. Der Mieterinnenverband reicht heute seine Initiative ein, fast ein halbes Jahr vor Ablauf der Sammelfrist, mit rund 25.000 Unterschriften mehr als verlangt. Die Initiative will den Bau von günstigen Mietwohnungen fördern für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen. 10% aller Neubauwohnungen sollen künftig gemeinnützige Wohnbauträge realisieren. Zudem sollen Bund und Kantone stärker für bezahlbaren Wohnraum sich einsetzen. Die Initiative wird von SP, JUSO und Grünen unterstützt, sowie den Wohnbaugenossenschaften Schweiz und dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Die Schweizer Medien setzen weniger auf Geschlechterstereotype, wenn sie über Wahlen berichten. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF. Sie hat die Berichterstattung vor den nationalen Wahlen 2015 untersucht. Stereotype Darstellungen von Mann und Frau gab es also weniger, die Medien aber haben offenbar die Frauen sehr viel weniger beachtet. Medienpräsenz sei essentiell für einen Wahlerfolg. Deshalb fordert die EKF, dass die Medienpolitikerinnen denjenigen Platz einräumen, den sie in der Politik längst einnehmen. Und noch zum Wetter. Mittwoch, Donnerstag bleibt es durchzogen mit Wolken, aber auch Regen bei rund 10 Grad. Am Freitagmorgen ist es stark bewölkt mit am Morgen Regen bei um 9 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Rund 6.000 rechtsmotivierte Menschen nahmen am Wochenende an einer Veranstaltung im Toggenburg teil. Der größte rechte Event in vielen Jahren in Mitteleuropa. Es traten Bands auf mit Namen wie Stahlgewitter und Frontalkraft. Der Veranstalter hatte die Eventhalle rechtmäßig gemietet, die Gemeinde erteilte die Genehmigung. An der Nase rumgeführt worden seien sie, sagt nun der Gemeindepräsident von Unterwasser. Die Veranstalter hätten gesagt, es handle sich um einen Anlass mit Schweizer Nachwuchsbands, etwa 800 Gäste würden erwartet werden. Da es zu keinen Ausschreitungen kam, griff die Polizei nicht ein. Als erstes berichtete die Berner Antifa per Twitter über den rechtsradikalen Event. Sie meldet, dass die Organisatoren des Anlasses aus dem Umfeld der internationalen Neonazi-Organisation Blood and Honor stammen. Ich habe mit dem Rechtsextremismus-Experten Hans Stutz gesprochen. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wer sind Blood and Honor?
Blood and Honor ist ein international tätiges Netzwerk von verschiedenen Landessektionen, von nationalsozialistisch orientierten Skinheads, die von der Überlegenheit der weißen Rasse ausgehen. Sie wollen mit Musik und Konzertveranstaltungen und mit Büchern eine nationalsozialistische Ideologie verbreiten.
Die nationalsozialistische Ideologie zu verbreiten. Das war eines der Ziele des Events am Wochenende im St. Gallischen Unterwasser. Der Veranstalter gab zuvor an, die Halle zu mieten, um jungen Schweizer Bands eine Plattform zu bieten. Dafür würde er rund 800 Tickets im Freundeskreis verkaufen. Laut BeobachterInnen feierten jedoch 6000 Menschen zu Rockmusik mit rechtsextremen Texten. Überrumpelt seien sie gewesen, sagten die Manager der Eventhalle und der Gemeindepräsident von Unterwasser. Sie hätten nicht gewusst, dass sie sich Rechtsextreme ins Dorf holen würden, als sie die Veranstaltung genehmigten.
Auch die Gemeindebehörden wissen bis kurz vor dem Anlass meistens nicht um den Charakter der Veranstaltung. Dazu kommt, dass der Nachrichtendienst, also der Staatsschutz, meistens nicht besonders aktiv ist und auch nicht interveniert. Wenn überhaupt vor dem Konzert etwas bekannt wird, sind es zivilgesellschaftliche Kräfte. Das heißt zum Beispiel die Antifa, die jeweils darauf hinweist und dann eben allenfalls zu einem Entzug der Bewilligung führt.
Gestern sagte Isabel Graber, Kommunikationschefin des Nachrichtendienstes des Bundes NDB zum Newsportal Watson, der NDB wusste, dass ein Konzert mit rechtsgerichteten Bands stattfinden wird und hat die St. Galler Polizei informiert. Die Kantonspolizei habe daraufhin recherchiert, konnte jedoch den Ort des Events nicht eruieren. Rechtsextremismus-Experte Hans Stutz meint, dass ExponentInnen der rechten Szene zwar im Fokus des Nachrichtendienstes seien, wichtiger sei jedoch, zivilgesellschaftliche Strukturen zu stärken, welche über Rechtsextremismus aufklären.
Es gibt diese Beobachtungsliste des Staatsschutzes, da hatte ich schon mal einmal irgendwann ein Exemplar in der Hand und die umfasst ja auch die Plattenthaler, aber was dann genau gemacht wird, das ist eine andere Sache. Es gibt aber noch eine zweite Frage. Selbst wenn der Nachrichtendienst die entsprechenden Informationen hat, dann ist immer noch die Frage, was macht er mit denen? Gibt es überhaupt weiter? Und wenn ja, wann und wenn ja, wie viel? Das ist nicht transparent, wie das funktioniert. Und im Übrigen bin ich nicht für einen Ausbau des Nachrichtendienstes, weder vor noch nach der Abstimmung. Und plädiere dafür, dass eben die zivilgesellschaftlichen Strukturen gestärkt werden, die eben für die Öffentlichkeit entsprechende Informationen sammeln und sie auch öffentlich machen.
In der Schweiz finden immer wieder Neonazi-Konzerte statt. Rechtsextreme aus ganz Europa strömen dann zum Veranstaltungsort. Solche internationalen Anlässe werden zum Austausch genutzt, fördern das Gemeinschaftsgefühl und stärken somit die Szene. Am Wochenende waren es rund 6000 Menschen, welche in Toggenburg zu Rechtsrock feierten. Dass ein solch riesiges Konzert von Behörden geduldet wird, gibt den RechtsextremistInnen das Gefühl, dass ihre Ansichten legitim sind. Hans Stutz erklärt, warum die Schweiz für solche Veranstaltungen besonders attraktiv ist.
Sie ist attraktiv deshalb, weil erstens die Polizei nicht einschreitet und sie ja meistens auch nicht einschreiten könnte, weil sie nicht über die entsprechenden Kräfte kurzfristig verfügt, weil wie bereits erwähnt, die Veranstaltungen ja im Verborgenen organisiert werden. Das ist das eine. Und zweitens, die Polizei unternimmt nichts, um allenfällige Widerhandlungen gegen die Rassismusstrafnorm festzustellen und dann auch eben die entsprechenden Anzeigen zu erstatten. So, das heißt nachher, die Veranstaltungen können ungehindert stattfinden, erstens. Und zweitens, sie werden auch trotz allfälligen Widerhandlungen nicht bestraft. Und das macht es natürlich attraktiv. Kommt hinzu, dass dann eben auch keine Kontrolle stattfindet der entsprechenden Tonträger und entsprechender Propagandaschriften, die dort vertrieben werden und die man ja auch unter dem Gesichtspunkt der Rassismusstrafnorm anschauen könnte.
Rechtsextreme Events, welche ungehindert stattfinden. Weder schreitet die Polizei ein, noch unternimmt sie etwas, um Widerhandlungen gegen die Rassismusstrafnorm festzustellen. Auch die Veranstaltung vom letzten Wochenende werde kaum gravierende Konsequenzen haben, Solange keine BesucherInnen Bild- oder Tonmaterial von den Konzerten veröffentlichen, welche gegen geltende Gesetze verstoßen.
Der Gemeinderat von Unterwassen oder beziehungsweise von Wildhaus, St. Johann hat angekündigt, dass man da eine Anzeigemöglichkeiten erstattet, aber ich sehe da mindestens, was Widerhandlung gegen die Rassismusstrafnorm betrifft, sehe ich noch keinen Weg, wie das zustande kommen könnte. Allenfalls, wenn eine Besucherin oder ein Besucher entsprechende Bildaufnahmen veröffentlicht, die entsprechende Liedtexte belegen, dann würde es für die Veranstalter eng werden.
Sagt Rechtsextremismus-Experte Hans Stutz. Und noch ein aktueller Nachtrag zum Neonazi-Konzert im Toggenburg. Die Gras-Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus hat eben bekannt gegeben, dass sie Strafanzeige einreicht wegen Verletzung der Rassismusstrafnorm. Die Strafanzeige richtet sich gegen die Band Amok sowie die anderen teilnehmenden Musikgruppen wie auch gegen die Konzertveranstaltenden.
Rabe Info.
Weltweit gibt es wohl kein Unternehmen, das einen derart miesen Ruf genießt wie der Agromulti Monsanto. Immer wieder klagen Landwirte, AktivistInnen und WissenschaftlerInnen, Monsantos Pestizide würden die Umwelt und somit die natürlichen Lebensräume vieler Menschen im gigantischen Ausmaß zerstören. Die chemikalischen Düngemittel gelten als hochgiftig für Mensch und Natur und die Patentierung von genetisch verändertem Saatgut treibe Kleinbauern in den wirtschaftlichen Ruin. Nun wurde dem Unternehmen in Den Haag symbolisch der Prozess gemacht beim sogenannten Monsanto-Tribunal. Die AnklägerInnen aus der ganzen Welt werfen dem Unternehmen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Sie legten vor einem Komitee international angesehener RichterInnen Zeugnis ab über von Monsanto begangenes Unrecht. Lydia Huckebrink hat mit Claude Braun gesprochen. Er ist Mitglied von Longomai, ein Netzwerk selbstverwalteter landwirtschaftlicher Genossenschaften. Er war als Teil der Schweizer Delegation von Longomai beim Monsanto-Tribunal mit dabei. Er schildert, wie man sich den Ablauf des Tribunals vorstellen muss.
Es waren ja eigentlich zwei Veranstaltungen, die parallel am gleichen Ort abliefen. Einerseits war das Tribunal, wo richtig, also mit 5 Richtern, die da vorne saßen, die Zeugen einvernommen haben, mit einer ganzen Atmosphäre, die so gerichtsmäßig war, war der offiziellere Teil, wo man zwar zuschauen konnte, und das haben auch viele Leute gemacht, wurde ständig alles in x Sprachen übersetzt, aber dort konnte man als Zuhörer oder Zuhörerin nicht intervenieren. Hingegen bei der anderen Veranstaltung, das hat sich People's Assembly genannt, das war dann eher so die Vernetzung der Organisationen, die die ganze Sache initiiert oder mitgetragen und unterstützt haben, war da Vernetzungs- und Informationsarbeit. Es gab einerseits Arbeitsgruppen, Workshops, dann gab es auch Vorträge, wo man aber auch Fragen stellen konnte, wo es Diskussionen gab. Also das war die People's Assembly an einem Eck der Stadt und das Tribunal am anderen. Und beide waren sehr, sehr erfolgreich, sehr gut besucht und unglaublich stark die Leute, die sie eingeladen hatten als Zeugen, um auszusagen über die Vergehen der industriellen Landwirtschaft gegen Mensch und Umwelt. Das war von einer Breite und einer Fülle, also ganz extrem eindrücklich.
Monsanto selbst war bei dem Tribunal ja nicht anwesend, auch keine Anwältin oder Rechtsvertreterin.
Obwohl sie eingeladen worden waren, aber sie haben es vorgezogen, nicht zu erscheinen, quasi zum Sagen, dass sie diese Initiative nicht ernst nehmen und dass wir das nicht verdienen, uns da gegenüber zu sitzen.
Monsanto selbst hat ja gesagt, dass es sich um einen Scheinprozess handele, bei dem die Zeuginnen höchst einseitig gewählt worden seien und die Richterinnen voreingenommen seien. Deswegen würde das Urteil im Vorhinein schon feststehen. Was entgegnen Sie gegen diese Vorwürfe?
Das Gericht hat keine juristisch verbindliche Norm, auf der es basiert. Also es ist ein selbst erklärtes Gericht, was Untersuchungen macht über die Schuldigkeit von Monsanto an Mensch und Umwelt, aber ohne Rechtsprechung, die irgendeinen rechtsgültigen Charakter hätte. In einigen Wochen oder Monaten wird es einen Gerichtsspruch geben, der aber lediglich in Anführungszeichen empfehlenden Charakter haben wird und mitnichten eine Kompetenz oder eine Ermächtigung hat dazu, eine Strafe auszusprechen. Also das ist mal so, um die Charakteristik vom Gericht ein bisschen zu klären. Und das andere von der Voreingenommenheit der Zeugen und der Gerichte, die Zeugen, das waren ganz klar alles Opfer, Menschen, die persönlich an Leib und Seele Schaden erlitten haben von Monsanto und in dem Sinn sicher Voreingenommene, also einseitige Zeugen. Die Richter hingegen sind Richter, die in verschiedensten Gerichten schon tätig waren, sei es als Ankläger, sei es als Richter, sei es als Anwälte, und denen einfach so pauschal Voreingenommenheit vorzuwerfen. Es würde mich erstaunen, wenn sie das sich getrauen würden, das schriftlich und öffentlich zu machen. Es war zum Beispiel die Chefanklägerin vom Internationalen Gerichtshof wegen dem Genozid in Ruanda. Ich denke nicht, dass man so eine Person als jemand Voreingenommenes wagen könnte, einfach so schnell zu apostrophieren.
Sie haben es gerade schon angetönt, der Monsanto-Prozess war ein symbolischer Prozess. Wenn im Dezember das Urteil gefällt wird, dann hat es keinerlei rechtliche Bindung. Warum braucht es denn trotzdem ein solches Tribunal? Was waren genau die Ziele?
Es ist ein doppeltes Ziel. Es ist einerseits das Ziel, dass, auch wenn es nur in Anführungszeichen eine moralische Verurteilung ist, durch das Gewicht, das es hat, das Gewicht der Richter, das Gewicht der Zeugenaussagen, das Gewicht der Organisationen, die hinter dem Projekt stehen, dieses Gewicht wird sicherlich manchem Menschen und Organisationen in allen möglichen Ländern den Mut geben, selber echt Klage gegen Monsanto oder ähnliche Betriebe einzureichen. Und der andere Aspekt, der über das Symbolische hinausgeht, ist, dass als Versuch gesehen werden muss, ein neues Verbrechen gegen die Menschlichkeit als effektiv existierenden Straftatbestand in das internationale Recht einzubinden. Bisher gibt es das nicht. Das Ökozid, Sie sprechen vom Ökozid als einer neuen Form von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das aber bis heute nicht existiert als Straftatbestand. Und das Tribunal, das jetzige Monsanto-Tribunal, war sicher ein Schritt, das hat man schon ganz deutlich gespürt, war schon ein wichtiger Schritt, um diese Erneuerung, diese Wandlung, diese Veränderung des internationalen Rechtsempfindens, des Rechts anzugehen.
Soweit die Einschätzungen von Claude Braun. Er war als Mitglied der Schweizer Delegation von Longomai auf dem Monsanto-Tribunal vertreten. Auf der Webseite monsanto-tribunal.org gibt es Videomaterial und Mitschnitte des Prozesses zum Nachschauen.
Rabe Info.
Der andere große Agrarchemiekonzern neben Monsanto, der immer wieder in der Kritik steht, ist Syngenta. Der im Moment noch schweizerische Konzern soll in Kürze vom chinesischen Staatskonzern ChemChina übernommen werden. Schon heute spielt Syngenta im asiatischen Raum eine wichtige Rolle. Im Unterschied zur EU und zur Schweiz darf Syngenta dort einiges, was das Unternehmen hier nicht mehr darf. Dazu gehört die Verwendung des umstrittenen Pestizids Paraquat. Insbesondere auf den Palmölplantagen von Malaysia wird dieses hochgiftige Pestizid nach wie vor verwendet. Im Moment reist Sarocini Rengam durch Europa, um Konsumentinnen und Konsumenten auf die Problematik aufmerksam zu machen. Sie ist die Direktorin des Pesticide Action Networks Asien-Pazifik. Michael Spahr hat die Details.
Paraquat gilt als Wundermittel gegen Unkraut auf Tee, Kaffee, Bananen oder Palmölplantagen. Allerdings ist Paraquat giftig und kann in hoher Dosis sogar zum Tod führen. In Europa wurde Paraquat inzwischen aus der Landwirtschaft verbannt. In Asien hingegen wird es nach wie vor meist erlaubt. Zum Beispiel in den Palmölplantagen in Malaysia. Sarojini Rangam ist Direktorin der Umweltorganisation Pesticide Action Networks Asien-Pazifik. Sie erzählt, in Malaysia sollte Paraquat eigentlich schon vor fast 15 Jahren verboten werden. Dann lobbyierte der Agrarchemiekonzern Syngenta erfolgreich gegen das Verbot.
The Ministry of Minister of Agriculture who supported the ban, there was a change in government, so there was a new Minister of Agriculture and
der Agrarminister unterstützte das Verbot von Paraquat. Dann kam es zu einem Regierungswechsel und Paraquat wurde weiterhin erlaubt. Das, obwohl sich die zuständige Behörde für ein Verbot ausgesprochen hatte. Die Entscheidung, dass Paraquat erlaubt bleibt, wurde offenbar auf hoher politischer Ebene gefällt.
Palmöl ist heute kaum wegzudenken bei der Produktion von Lebens- und Hygienemitteln. Kein Wunder also schauen die Behörden der Länder mit einer großen Palmölproduktion gerne weg, wenn Kritik geäußert wird. Schon länger beobachtet Sarojini Rangam die Plantagen in Malaysia. Dort haben jahrelang Frauen aus der Unterschicht die undankbare und gefährliche Arbeit übernommen, Paraquat in den Plantagen zu versprühen. Für wenig Lohn und mit hohem Gesundheitsrisiko.
They don't use protective clothing. And sometimes when they are, they say they are using protective clothing, but they will be using cotton gloves, which get drenched with the paraquat.
Sie benutzen keine ausreichende Schutzkleidung. Sie benutzen Baumwollhandschuhe. Diese saugen sich mit Paraquat voll. Oft gibt es auf den Feldern kein fließendes Wasser, mit dem das Gift abgewaschen werden kann. Manchmal spritzt Paraquat in die Augen der Arbeiterinnen. Einige sind deshalb erblindet, andere leiden an Hautallergien oder anderen Hautkrankheiten.
Inzwischen sind die Arbeiterinnen in Malaysia nicht mehr bereit, die gefährliche Arbeit mit dem Syngenta-Produkt Paraquat auszuführen. Die Besitzer und Besitzerinnen der Palmölplantagen würden jetzt halt auf andere Arbeitskräfte setzen, sagt Sarojini Rangam, Direktorin der Umweltorganisation Pesticide Action Networks Asien-Pazifik.
They have brought in migrant workers, either Indonesians or Indians or Bangladeshis.
Jetzt haben viele Migrantinnen und Migranten diese Arbeit übernommen. Sie kommen aus Indonesien, Indien oder Bangladesch. Viele von ihnen werden missbraucht. Einige kamen durch Menschenschmuggel nach Malaysia. Sie leben unter prekärsten Bedingungen. Die meisten haben keine Rechte oder sind sich ihrer Rechte nicht bewusst. Wenn sie Paraquat oder anderen Pestiziden ausgesetzt werden und deshalb erkranken, werden sie einfach nach Hause geschickt. Die Situation auf den Palmölplantagen hat sich also noch verschlechtert. Das sagt Sarojini Rangam. Sie hält heute Dienstagabend um 19 Uhr einen Vortrag im Sali der Brasserie Lorraine. Mehr Infos dazu gibt es unter rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 18. Oktober. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info hören Sie morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall, Michael Spahr und Lydia Huckebrink. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Einen schönen Nachmittag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.